In der heutigen Predigt geht es um Barmherzigkeit, das haben wir schon mitgekriegt. Und ich gebe euch gleich mal ein gutes Beispiel, wie barmherzig ich sein kann. Ich gehe sehr gerne in Baumarkt und als ich mir da mal einen Einkaufswagen ziehen wollte, da war eine ganz aufgeregte Frau, die ihren Wagen nicht in die anderen Wägen schieben konnte, um ihren Einkaufschip zurückzubekommen. Die hatte es auch ziemlich eilig. Und Gentleman und überzeugter Christ, der ich ja nun mal bin, wollte ich da gerne helfen. Okay, ich gebe zu, ich habe auch gedacht, die kann nicht meinen Einkaufswagen richtig parken. Also habe ich meine Hilfe angeboten und dann versucht, mit einem Ruck den Einkaufswagen in die anderen zu schieben. Ging aber nicht. Ich habe gesucht, ob vielleicht irgendwas verbogen ist an den Einkaufswagen, war aber nicht der Fall. Also noch ein kräftiger Ruck und noch einer, nix. Langsam habe ich meine Barmherzigkeit schon bereut. Ich habe ein wenig Anlauf genommen und den Wagen in die anderen Wägen reinkrachen lassen, nix. Ich habe noch mehr Anlauf genommen. Und es hat noch mehr gescheppert, aber auch das war ohne Erfolg. Bis dann am Schluss der Marktleiter kam und mit einem sehr unfreundlichen Blick mir den Einkaufswagen aus der Hand genommen hat und darauf hingewiesen hat, dass es zwei verschiedene Größen von Einkaufswägen gibt und ich habe versucht, den größeren in den kleineren zu schieben. Naja, jetzt bin ich erstmal froh, dass man Maske tragen muss im Baumarkt, dass mich niemand mehr erkennt dort. Aber ganz im Ernst, das Thema Barmherzigkeit ist mir richtig bewusst und wichtig geworden, als es mir und uns als Familie nicht so gut ging. Wie etliche von euch wissen, leide ich ja episodisch unter Depressionen. Das ist nichts wirklich Schönes. Aber ich durfte in den letzten Monaten oder eineinhalb Jahren so viel selber an Barmherzigkeit erfahren von euch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und ich möchte mich bedanken bei euch auch, dass ihr mir und uns als Familie so zur Seite gestanden wart. Manches und manche waren ein echtes Gottesgeschenk, das mir wieder Mut und Hoffnung gegeben hat. Manche haben ganz praktisch geholfen und ich bin euch und für euch Gott, unserem Vater, wirklich dankbar. Ihr seid eine tolle Gemeinde. Und weil ich dasselbe erfahren durfte, wie Barmherzigkeit wirkt, möchte ich euch und auch mir selber Mut machen, Barmherzigkeit zu üben. Also es kann auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen passieren. Und wir können dadurch wirklich Situationen, Menschen und Menschenherzen verändern. Gott ist barmherzig, so wie wir es auch gerade gesungen haben. Und wenn wir in Barmherzigkeit miteinander umgehen, dann spiegeln wir Gottes Art wider. Und so erreichen wir das eigentliche Ziel, die Ehre Gottes. So heißt es zum Beispiel im zweiten Brief an die Korinther im Kapitel 9, da geht es um eine Spendenaktion, wo andere Gemeinden für die notleidende Gemeinde in Jerusalem gespendet haben. Da heißt es, eure, also die der Korinther Gabe, hätte demnach zwei gute Auswirkungen. Sie wäre nicht nur eine Hilfe für die notleidenden Christen in Jerusalem, sie würde auch bewirken, dass viele Menschen Gott danken. Denn für diese dringend benötigte Unterstützung werden die Beschenkten Gott loben, weil ihr euch so treu zum Evangelium von Christus bekennt und so bereitwillig und freudig mit den Christen in Jerusalem und allen anderen teilt. Also, wenn wir Werke der Barmherzigkeit tun, dann kommt am Ende Gott ganz groß raus. Und das ist etwas echt Tolles, denn Satan versucht auf ganz unterschiedliche Art und Weise, uns das Leben schwer zu machen, damit wir an Gott zweifeln, damit wir Gott Vorwürfe machen, damit letztendlich unser Glaube geschwächt oder zerstört wird und Gottes Lob geschmälert wird. Aber wenn wir Werke der Barmherzigkeit tun, also wenn wir genau denen helfen und die aufrichten und denen Hoffnung geben, die im Spitzkasten des Teufels stecken, dann bekommt Gott am Ende im Idealfall sogar noch mehr Lob, weil die Bedrängten Gott danken für euch. Doch zunächst mal, was ist Barmherzigkeit? Was meine ich damit? Ich wollte es eigentlich in meiner Predigt unbedingt vermeiden, über den barmherzigen Samariter zu predigen, weil das hört man so oft, aber ich bin einfach um die Geschichte nicht herumgekommen. Was ist Barmherzigkeit? Ich lese dazu aus Lukas 10, ab Vers 30. Da heißt es, da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Desgleichen auch ein Levit, der zu derselben Stelle kam und ihn sah, ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise dahin und als er ihn sah, hatte er Erbarmen und ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag gab er dem Wirt 2 Denare und sprach, verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was steckt alles darin über Barmherzigkeit in diesem Abschnitt? Es heißt, der Samariter hatte Erbarmen. Das bedeutet, ihm ging die ganze Situation zu Herzen. Man könnte auch sagen, es jammerte ihn. Die Lage dieses Mannes, der da am Verbluten war, hat ihn innerlich angerührt. Und aus dieser Motivation heraus entstehen Handlungen. Es bleibt nicht bei einem, ach, tut mir aber leid, stehen und macht sich weiter auf den Weg. Er lässt sich das Ganze etwas kosten. Und es werden mehrere Bereiche angesprochen, wie dieser Samariter hilft. Er geht hin und hilft ihm ganz praktisch mit Öl und Wein und Verbänden. Der Samariter nimmt sich Zeit und sieht sich die Lage an und entscheidet daraufhin, wie zu helfen ist. Dann setzt er ihn auf sein eigenes Reittier. Das bedeutet, wenn der Samariter vorher darauf geritten war, muss er jetzt laufen. Oder wenn der Esel oder das Pferd dabei war, um Lasten und Gepäck zu tragen, dann musste jetzt der Samariter das ganze Zeug tragen. Also er nahm Unannehmlichkeiten in Kauf. Barmherzigkeit zu zeigen, ist nicht immer bequem, sondern es wird mich immer etwas kosten. Ja, bis dahin, dass dieser Samariter tatsächlich Geld ausgibt für die Pflege und Unterbringung dieses Mannes. Und ich habe mich gefragt, wie barmherzig bin ich eigentlich? Investiere ich Zeit in Menschen, die es schwer haben? Lasse ich mir meine Barmherzigkeit etwas kosten? Oder bin ich schnell mit der Ausrede da, wie zum Beispiel, der ist doch selber schuld? Oder mir geht es selber gerade nicht gut? Oder ich habe keine Zeit? Und was es sonst noch geben mag. Es gibt eine interessante Stelle in Jakobus, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt. Da heißt es, stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wäre ihnen schon damit geholfen, wenn du zu ihnen sagst, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich habt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, ohne dass ihr ihnen gebt, was sie zum Leben brauchen? Nun, das ist verständlich. Wenn es nur um mitleidiges Reden geht, das hilft niemandem. Darum ist meine und deine Kreativität gefordert. Wie kann ich helfen? Wo werde ich, wo wirst du gerade gebraucht, dringend gebraucht? Wir sehen unseren Glauben sehr oft als etwas rein Geistliches, dass mein Verhältnis, meine Beziehung zu Gott stimmt. Und das ist ja auch was sehr Wichtiges. Doch können wir auch Gottes Lob und Ehre vergrößern, indem wir ganz praktisch helfen, indem unser Glaube praktisch wird. Ich habe ein Zitat gelesen, das heißt, der praktische Gehorsam führt mich auch zum Herzen Gottes. Wir lesen in Kolosser 3, Vers 12, da heißt es, zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Zieht an, herzliches Erbarmen. Wie ist das, wenn ich etwas anziehe, dann ist das Erste, was die Leute bei mir sehen. Was sehen die Leute bei mir? Was sehen die Leute bei dir? Bin ich in Barmherzigkeit eingehüllt, wie in meine Kleidung? Gehört das zu meinem Selbst dazu? Zieht an, das ist auch etwas Aktives. Barmherzigkeit wird mich nicht treffen wie ein Blitz, sondern ich muss mich selber darum kümmern. Und dann stellt sich noch die Frage, wie wichtig ist eigentlich Gott das ganze Thema? Und wenn wir in die Bibel schauen, dann können wir ganz erstaunt sein, wie wichtig Gott die Hilfe für Menschen findet, die selbst in Not sind. Im Alten Testament ist da öfters mal die Rede von Witwen, Waisen und Fremdlingen. Zum Beispiel heißt es so im Psalm 68, er ist ein Vater der Waisen, ein Anwalt der Witwen, Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Oder in Psalm 146, da heißt es, der Herr behütet den Fremdling, er erhält Waisen und Witwen. Und es gibt noch eine ganze Reihe an Stellen, die genau deutlich machen, was Gott wichtig ist. Gott ist ein Kümmerer und er möchte, dass ich ein Kümmerer werde, weil Gott benachteiligte Menschen am Herzen liegen. Und wir können so viel helfen. Vielleicht auch gerade jetzt in dieser Corona-Zeit. Wir werden auch noch drei Berichte hören, dann gleich über Barmherzigkeit. Aber eine Stelle noch vorweg, da heißt es in Matthäus 25, dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich getränkt. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist? Oder durstig und haben dich getränkt? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt? Oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, habt ihr es mir getan. Gott höchstpersönlich erwähnt immer wieder Fremdlinge. Heute heißen sie Flüchtlinge, Migranten oder Flüchtende. Und ich möchte mir jetzt auch überhaupt kein Urteil erlauben, wie die Politik damit umgehen soll. Das ist ein eigenes Thema. Doch weiß ich eines, dass mit den Menschen, die nun mal hier sind, wir einen Auftrag haben, Erbarmen zu haben. Dann heißt es weiter im Text, ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Seit Jahren arbeiten wir mit der Hilfsorganisation Oase zusammen, die Kleider- und Lebensmittelpakete in Regionen der Welt bringt, wo Menschen wirklich buchstäblich nichts zum Anziehen haben. Oder auch die Sache mit dem Gefängnis und den Besuchen. Dazu wollen wir jetzt von Frank was hören.
Das andere Mikro, dass wir uns nicht anstecken. Ja, einige wissen das. Menschen sind nicht perfekt. Menschen sind nicht perfekt und ich bin nicht perfekt und viele andere Menschen sind auch nicht perfekt. Und einige von ihnen haben Gesetze gebrochen und sind deshalb in Gefängnissen. Und teilweise sitzen sie da und keiner weiß überhaupt, dass es die noch gibt. Die Eltern wollen nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Die Frauen oft auch nicht. Und Birgit und ich machen diesen Dienst seit 8 Jahren. Ich war da ein bisschen eher unterwegs. Und Birgit ist es auch damals so wichtig geworden, sich um Menschen zu kümmern, die keine Perspektive mehr haben. Und wir haben auch alle Gesetze gebrochen, die 10 Gebote. Ich bin kein bisschen perfekter. Und wenn ich diese Vergebung von unserem König, von unserem Gott, von unserem Vater nicht kennen würde, dann würde ich dafür auch irgendwann mal einen hohen Preis zahlen. Und uns treibt dieses Thema immer wieder in die Gefängnisse, weil dort Menschen sitzen, die Gott wichtig sind. Wir haben so ein Herz für die Menschen, die vielleicht vergessen wurden, die fast keine Perspektive haben. Aber wenn du so einen Dienst tust, dann musst du uns das einfach glauben, du kriegst so viel zurück. Je mehr du im Reich Gottes gibst, umso mehr kriegst du zurück. Vielleicht kein Geld, aber die Währung, die Gott wichtig ist, Menschen. Und wenn du in solche Augen guckst, wo sich Dinge bewegen, wo du vielleicht nie denkst, sowas kann mal wahr werden, dass sich Gefangene für Gott entscheiden, dass sie nach 28 Jahren das Gefängnis verlassen und auch nach über einem Jahr draußen nicht rückfällig geworden sind und ein gutes Leben führen. Das ist nicht unser Verdienst. Aber wenn wir hingehen, können wir tolle Dinge sehen. Dass ein anderer Gefangener nach über 25 Jahren jetzt verlobt ist und eine Christin kennenlernt und die ihren Weg gemeinsam gehen wollen. Und wenn er jetzt nach über 25 Jahren Ende des Jahres hoffentlich rauskommt, eine gemeinsame Zukunft haben mit Gott. Und sie fragen im Moment, wo können wir unser Leben investieren, wenn wir beide zusammen sind und wenn ich wieder in Freiheit lebe. Das sind keine 100.000 Leute, von denen ich rede, das sind 2, in die wir Zeit investiert haben, aber die uns wichtig geworden sind, weil Gott auch gesagt hat, Frank, du bist mir auch wichtig. Und barmherzig mit solchen Menschen umzugehen, die vielleicht am Rande der Gesellschaft leben. Robert hat andere Beispiele genannt. Und für uns, für Birgit und mich gilt dieser Vers, geht hin in die Gefängnisse. Macht sie zu Jüngern. Lehrt sie halten, was ich euch geboten habe. Tauft sie. Wir setzen dieses Wort in alle Welt. Da setzen wir die Gefangenen ein. Das sehen wir als unseren Auftrag. Dankeschön.
Auch mich hat der Robert gebeten, etwas zu sagen und über die Arbeit mit den Asylbewerbern etwas zu berichten. Das mache ich gerne. Denn diesen Dienst hat mir Gott aufs Herz gelegt. Nachdem ich 2015 in Rente ging, erreichte Deutschland die erste große Flüchtlingswelle. Als klar wurde, dass auch in unserer Stadt Menschen aufgenommen werden sollten, sahen es Astrid und ich als unsere Aufgabe, sich um diese Menschen zu kümmern. Und wir bereiteten uns darauf vor. Als dann die ersten Lichter im ehemaligen Hotel Parkhotel angingen, waren wir richtig aufgeregt, weil es endlich losging und wir die Menschen willkommen heißen konnten. Das sah so aus, dass wir wöchentlich in die Unterkunft gingen und an jeder Tür klopften, uns vorstellten und ein kleines Willkommenskärtchen verteilten. Wir wurden sehr schnell zu einer Tasse Tee von manchen eingeladen und so entstanden wertvolle Kontakte. Wir durften auch vielen eine Bibel überreichen. Und Weihnachten gaben wir Kalender mit Bibelversen in den jeweiligen Muttersprachen zusammen mit einer kleinen Karte weiter. Es war uns immer wichtig, uns als Christen vorzustellen und ihnen von Jesus zu erzählen. Da wir dabei aber an unsere Grenzen gelangten, konnten wir nach einiger Zeit einen Hauskreis mit einem iranischen Christen, dem Besat, organisieren. Mittlerweile haben sich die Kontakte natürlich verändert. Viele durften ausziehen aus der Unterkunft in eine eigene Wohnung. Ich habe sie dabei unterstützt, eine Wohnung zu finden, Anträge zu stellen, Handwerker zu organisieren, Möbel ausfindig zu machen, Fahrdienste zu übernehmen, Unterstützung bei Behördengängen und dies und das zu erledigen. Das natürlich ist sehr aufwendig und umfangreich. Mitunter war auch die Verständigung schwierig. Und jetzt das Foto hätte ich gerne. Ihr kennt sie vielleicht. Das ist Amjad und Rebin. Aktuell bin ich dabei, für diese beiden eine Wohnung mit einzurichten. Nachdem sie 4 Jahre beengt im Barkhotel gewohnt haben, erhielten sie vor kurzem eine Wohnungszusage. Das heißt nun, die Kostenübernahmeanträge beim Landratsamt stellen, Möbel finden, deren Transport organisieren, entsprechende An- und Ummeldungen vornehmen und so weiter. Vielleicht hat auch jemand jetzt hier in unserer Mitte eine Küche abzugeben oder einen Kleiderschrank oder eine Waschmaschine. Die können Sie nämlich gebrauchen. Das ist nur ein kleiner Einblick in meine spannenden Aktivitäten bei den Asylbewerbern, die natürlich auch oftmals anstrengend sind, aber für die mir Gott stets zur rechten Zeit die richtigen Kontakte und auch die Kraft geschenkt hat. Ich bin auch dankbar, dass ich auf die Unterstützung aus der Gemeinde zurückgreifen konnte. Vielen Dank dafür. Und zum Schluss noch ein Anliegen. Zum engeren Mitarbeiterkreis gehört auch die Elke Hörert. Uns dreien ist es wichtig, dass unsere iranischen und afghanischen Freunde, die zum Teil schon Christen sind, im Glauben wachsen. Wir wollen jetzt versuchen, einen iranischen Pastor aus Bayreuth für persische Gottesdienste zu gewinnen. Vor Corona war er schon einmal bei uns. So, wem nun diese Arbeit auch wichtig geworden ist, darf gerne für uns beten.
Als der Robert mich angesprochen hat, ob ich zum Thema Barmherzigkeit auch was zu meiner Aufgabe, meiner neuen Aufgabe als Familienpatin sage, habe ich überlegt, ob Barmherzigkeit überhaupt der Beweggrund für diese neue Aufgabe war. Aber Kinder liegen mir eigentlich schon immer am Herzen und auch deshalb mache ich seit vielen, vielen Jahren Kinderstunde in der Gemeinde. Mir ist es wichtig, Kindern die Liebe Jesu nahe zu bringen. Aber es gibt auch viele Kinder, denen es nicht so gut geht, wie die, die in unsere Stunden kommen. Aber wie kann man die erreichen? Wie kann man helfen, Familien stark zu machen, damit es Kindern in ihren Familien gut geht? Und da hat mich das Projekt Familienpaten gleich angesprochen. Denn wie lernt man sonst Kinder oder Familien außerhalb der Gemeinde kennen, die Unterstützung brauchen? 2018, als das Projekt zum ersten Mal vorgestellt worden ist, hat es nicht geklappt, aber ich war sehr angesprochen. Und als im Herbst 2019 wieder Paten gesucht worden, habe ich mich gleich gemeldet, habe die Schulung mitgemacht. Die Schulung, das sind 3 Wochenenden, an denen man die Koordinatorinnen des Projekts, die anderen Paten kennenlernt und an verschiedenen Themen werden bearbeitet, die auf die zukünftige Aufgabe vorbereiten. Was ist es eigentlich, eine Familienpatenschaft? Es gibt immer wieder Zeiten, in denen Familien mit Kindern vor besonderen Herausforderungen stehen. Sei es Umzug in ein neues soziales Umfeld, Trennung, Krankheit, schulische Probleme, Überforderung und so weiter. Viele Familien können sich Hilfe im Umfeld suchen. Das sind zum Beispiel die Großeltern, die da mit einspringen, oder Freunde. Aber oft geht es auch nicht, weil keiner da ist. Und da kommt das Angebot der Familienpaten ins Spiel. Das ist ein niederschwelliges Angebot, um Familien durch eine herausfordernde Zeit zu begleiten und zu unterstützen. Wichtig dabei ist, dass es für alle Beteiligten freiwillig ist. So. Keinem wird Hilfe aufgezwungen. Das ganze Projekt wird von sogenannten Koordinatorinnen begleitet, an die sich die Familien wenden können und die dann auch den Erstkontakt herstellen. Die Koordinatoren fragen dann geeignete Paten an und man geht zusammen zum Kennenlernen in die Familie und kann dann entscheiden, ob man sich diese Aufgabe zutraut. Zusammen mit den Familien und Paten wird ein Auftrag festgelegt. Die Aufgaben können ganz unterschiedlich sein. Einfach mal mit einem Kind zu spielen, damit die Mutter in der Zeit eine kurze Auszeit haben kann, weil ihr sonst alles zu viel wird. Mit einem Kind Hausaufgaben machen oder auf dem Spielplatz. Oder auch einfach als Gesprächspartner für Eltern oder meistens die Mutter da zu sein. Der Zeitaufwand ist überschaubar. So ist es festgelegt, maximal 3 Stunden in der Woche diese Patentreffen abzuhalten. Ziel ist es, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Deshalb ist es so ein Projekt auf circa 1 Jahr befristet. Für Fragen sind die Koordinatorinnen da. Und natürlich ist alles, was wir als Paten über die Familien erfahren, vertraulich zu behandeln. Meine bisherigen Erfahrungen in dem Projekt: Seit Februar bin ich in einer Familie mit 2 kleinen Kindern. Der Große ist 2,5 und hat keinen Kindergartenplatz und spricht kein Deutsch. Meine Aufgabe ist es, ihn etwas auf den Kindergarten vorzubereiten, zum Beispiel mit einfach mal ein Buch anschauen, puzzeln, singen, malen und so weiter. Das macht mir selber viel Freude und die Mutter ist auch sehr aufgeschlossen und ich merke, dass sie die Anregungen aufnimmt. Leider hat die Kontaktbeschränkung auch diese Treffen ausgebremst und ich bin froh, dass wir uns jetzt wenigstens wieder draußen auf dem Spielplatz treffen können. Wer ein Herz für Kinder hat und möchte, dass es Kindern in ihren Familien gut geht, der hat hier wirklich eine gute Möglichkeit, Barmherzigkeit zu üben und wird dabei noch gut unterstützt durch die Koordinatoren und das ganze Projekt. Aber auch wer eine Familie kennt, die gerade in einer besonderen Herausforderung steht, kann das Projekt Familienpaten ins Gespräch bringen.
Vielen Dank. Das waren jetzt nur 3 ganz unterschiedliche Sachen, wie Barmherzigkeit aussehen kann. Und man könnte sicher hier in der Gemeinde noch mehr finden, wo Menschen wirklich engagiert sind und Barmherzigkeit üben. Zum Schluss noch ein paar Gedanken zur Motivation, warum wir Barmherzigkeit üben sollen. Wir sollen Barmherzigkeit üben, weil Gott ein Gott der Barmherzigkeit ist. So heißt es in Lukas Kapitel 6, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Oder im Psalm 103, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Oder noch eine Stelle im Epheser Kapitel 2, aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot, doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Haben wir das verdient? Niemals. Das verdanken wir allein der Gnade Gottes. Wisst ihr, so einen Gott haben wir, der aus Liebe und Barmherzigkeit sich gibt für uns. Dieses neue Leben, wovon der Vers spricht, war ja nur möglich durch den Tod von Jesus am Kreuz. Und ich weiß nicht, welches Bild von Gott du hast, was dir von vielleicht deiner Familie da anerzogen worden ist. Vielleicht ist für dich Gott ein griesgrämiger Polizist, der dir jeden Spaß vermiesen will, oder sowas Ähnliches wie der Weihnachtsmann mit langem Bart. Ich sag dir, wie Gott ist. Er ist der barmherzige Vater, der will, dass dein Leben gelingt, der dich aus deinen Sackgassen befreien will und dich aus deinem Ego-Trip befreien will und dir echtes, wahres Leben schenken möchte.